Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesischer Präsident Joko Widodo befiehlt den indonesischen Sicherheitskräften, die Verarbeitungsprozesse indonesischer Rohstoffe zu schützen. Vizepräsident Ma'ruf Amin hat für einen Monat ein Büro in Tanah Papua. Indonesien wird mit den beteiligten Ländern zusammenarbeiten, um das Myanmar-Problem zu lösen. Die indonesische Botschaft in Ankara evakuiert 123 türkische Erdbebenopfer. 5 ASEAN-Länder schlagen gemeinsam vor, Kebaya zum immateriellen Kulturerbe zu machen. Das Arbeitsministerium hofft, dass die staatseigenen Betriebe Indonesiens die Hauptakteure bei der Verwirklichung des Goldenen Indonesiens 2045 sein werden. Die Zahl der Todesopfer des Erdbebens in der Türkei hat inzwischen 12.000 überschritten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo befahl den Streitkräften und der Polizei des Landes, die Verfahrensschritte oder Downstreaming und die Verarbeitung der Naturressourcen im Land zu begleiten. Präsident Joko Widodo sprach am Mittwoch in Jakarta zu Pressevertretern nach seiner Teilnahme an dem Führungstreffen der Indonesischen Streitkräfte und Polizei 2023 in Jakarta. Er erklärte, die indonesischen Streitkräfte und Polizei hätten die Aufgabe, die Industrialisierung und Verarbeitungsprozesse von Rohstoffen zu überwachen und vor Ort für einen störungsfreien Ablauf zu sorgen. Der Präsident fuhr fort, er habe in dem Führungstreffen die Bedeutung der Downstreaming-Verarbeitungsprozesse für die indonesischen Naturressourcen betont, die einen Mehrwert für die Wirtschaft bringen sollen. Der Präsident befahl dem Sicherheitsapparat, entschlossen gegen illegalen Bergbau und Export vorzugehen, da dies den Prozess der Weiterverarbeitung und Industrialisierung störe. Der illegale Export natürlicher Ressourcen verringere außerdem die Staatseinnahmen. Joko Widodo erwartet ab jetzt von den indonesischen Sicherheitskräften, dass sie schnell und entschlossen gegen illegalen Abbau und Export vorgehen, ohne auf weitere Erklärungen von ihm zu warten. Die Vertreterin des Lenkungsausschusses für die Beschleunigung der Entwicklung der Sonderautonomie für Papua, BP3OKP West-Papua, Irene Manibui, sagte, Vizepräsident Ma'ruf Amin werde voraussichtlich für etwa einen Monat ein Büro in Tanah Papua haben, um die Umsetzung einer Reihe von Entwicklungsprogrammen. Irene in Manokwari erklärte am Mittwoch, dem 8. Februar, dass der Vizepräsident als Vorsitzender des Papua-Lenkungsausschusses für BP3OKP später Arbeitsbesuche in 6 Provinzen auf Papua machen wird, nämlich Papua, West-Papua, Südwest-Papua, Zentral-Papua, Papua Pegunungen und Süd-Papua. Sie sagte, die Erweiterung der 4 neuen autonomen Regionen, aber die Zentralregierung sei entschlossen, die Entwicklung auf Papua weiterhin zu überwachen. Dies wird durch mehrere Arbeitsbesuche von Präsident Joko Widodo und die bevorstehenden Arbeitspläne von Vizepräsident Ma'ruf Amin belegt. Laut Irene bezieht sich die Politik bezüglich der Höhe der Budgetzuweisung auf die Bevölkerung jedes Bezirks in einer Provinz. Indonesien wird sich bemühen, interessierte Länder sowie internationale Organisationen einzubeziehen, um die Umsetzung des 5-Punkte-Konsenses zur Überwindung der politischen Krise in Myanmar zu unterstützen. Der Generaldirektor für ASEAN-Kooperation des Außenministeriums, Siddharto Suryodipuro, sagte am Mittwoch in einem Seminar in Jakarta, dass Indonesien als Vorsitzender der ASEAN die Beziehungen zu anderen Ländern, sowohl zu Nachbarn als auch zu anderen wichtigen Ländern, bei der Lösung des Myanmar-Problems sicherstellen werde. Indonesien schätzt auch die Unterstützung internationaler Organisationen bei der Umsetzung des 5-Punkte-Konsenses. Seit dem Militärputsch im Februar 2021 sind die Reaktionen der ASEAN und der Welt auf die Myanmar-Frage gemischt. In der Zwischenzeit äußerten Indonesien und Malaysia ihre Besorgnis über die politische Krise in Myanmar. Auch Indonesien und Malaysia forderten ein Ende der Gewalt und ermutigten zu einem friedlichen Dialog. Der indonesischen Regierung ist es über die indonesische Botschaft in Ankara gelungen, 123 Opfer des Erdbebens zu evakuieren, das am vergangenen Montag, dem 6. Februar, die Türkei heimgesucht hat. Laut einer am Mittwoch, dem 8. Februar in Jakarta eingegangenen offiziellen Erklärung des indonesischen Außenministeriums gelang es 4 von der indonesischen Botschaft in Ankara entsandten Teams, Opfer aus den 4 am stärksten betroffenen Gebieten, nämlich Gaziantep, Kahramanmaras, Diyarbakir und Hatay, zu evakuieren. Gemäß dieser Erklärung wurde aufgezeichnet, dass ein indonesischer Staatsbürger und sein einjähriges Kind in der Gegend von Kahramanmaras starben. Es gab 10 indonesische Staatsbürger, die verletzt wurden. 4 von ihnen wurden in einem örtlichen Krankenhaus behandelt und 6 weitere wurden zur weiteren medizinischen Behandlung nach Ankara evakuiert. Die Bedingungen am Ort des Erdbebens wurden als schwerwiegend eingestuft, was den Zugang erschwerte, insbesondere in das Stadtzentrum von Gaziantep, Nurdagi, Hatay und Kahramanmaras. Die indonesische Regierung wird über die indonesische Botschaft in Ankara die Entwicklung der Situation weiter beobachten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zustand der indonesischen Bürger und den Vorbereitungen für die Entsendung humanitärer Hilfe. Nicht weniger als 5 Länder in Südostasien erkennen die Kebaya als eine der traditionellen Frauenkleidung an und bilden eine gemeinsame kulturelle Beziehung. Die fünf Länder, nämlich Indonesien, Singapur, Malaysia, Brunei Darussalam und Thailand, einigten sich darauf, die Aufnahme der Kebaya in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO vorzuschlagen. Der Generaldirektor für Kultur des Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie, Hilmar Farid, erklärte am Mittwoch, dem 8. Februar, dass der Vorschlag über einen gemeinsamen Nominierungsmechanismus erfolgt sei. Dieser Mechanismus wurde im Jahr 2008 von der UNESCO als eine der Bemühungen zur Verwirklichung der Ziele des UNESCO-Übereinkommens von 2003, nämlich des Übereinkommens zum Schutz des immateriellen Kulturerbes, entwickelt. Hilmar betonte, dass die Bestimmung kultureller Elemente auf der Liste des immateriellen Kulturerbes keine Anerkennung der Patentrechte oder geistigen Eigentumsrechte eines Landes an kulturellen Erbe sei, sondern vielmehr der Beitrag des vorschlagenden Staates zur Förderung der kulturellen Vielfalt und zur Förderung des Dialogs zwischen den Gemeinschaften. Ihm zufolge ist der Kebaya-Vorschlag durch gemeinsame Nominierung ein Impuls zur Stärkung der regionalen Einheit und Solidarität der ASEAN. Die Zahl der Opfer, die infolge des Erdbebens in der Türkei und in Syrien starben, erreichte 12.000. Nachdem die türkischen und syrischen Behörden die Opferdaten für das Erdbeben mit der Stärke von 7,8 aktualisiert hatten. Laut einem Bericht der britischen Tageszeitung The Guardian, der in den frühen Morgenstunden des Donnerstagsmorgen überwacht wurde, befanden sich von dieser Zahl etwa 2.992 Opfer in Syrien, während fast 9.100 weitere in der Türkei waren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan selbst gab bekannt, dass die Zahl der Todesopfer in seinem Land bisher bei 9.057 Menschen liegt. Unterdessen teilten die syrischen Zivilschutzbehörden mit, dass sich die meisten Opfer in ihrem Land im Nordwesten Syriens befunden hätten. Berichten zufolge leidet Syrien unter einem Mangel an Leichensäcken und unkoordinierten Bemühungen zum Katastrophenmanagement. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.273,13 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.349,70 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.991,80 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Thank you.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatie Indonesiens mit dem Titel Die indonesische Botschaft in Stockholm wirbt auf der Ausstellung Baltür 2023 für Indonesian Tourismus, Kultur und Kaffee. Die indonesische Botschaft in Stockholm nimmt an der internationalen Ausstellung Baltür 2023 teil, um den Tourismus, die Kultur und indonesischen Kaffee zu fördern. Die Messe Baltür ist die größte Tourismusmesse im Baltikum, nämlich Estland, Lettland und Litauen, die vom 3. bis 5. Februar 2023 erneut im Internationalen Ausstellungszentrum in Kipsala, Riga, Lettland stattfand. Nachdem die Ausstellung im Zeitraum 2021-2022 aufgrund der Pandemie in einem Vakuum stattfand. Die Baltür 2023 präsentierte 253 Reisebüros und Reiseveranstalter aus 32 Ländern als Aussteller und wurde während der drei Veranstaltungstage von rund 8.000 Besuchern besucht. Die indonesische Botschaft in Stockholm arbeitet mit dem Reiseveranstalter Asien Paradise Resort zusammen, um die Informationen und Reisepakete in Indonesien sowie die Informationen zu den neuesten Bestimmungen für die Einreise nach Indonesien bereitzustellen, sowohl in Bezug auf Visa als auch in Bezug auf Covid-19-Bestimmungen. Der indonesische Botschafter in Schweden und auch in Lettland, Kama Pradipta Isnomo, erklärte, dass diese Tourismusausstellung fünf vorrangige Reiseziele in Indonesien für Verbraucher in Lettland im Besonderen und im Baltikum im Allgemeinen priorisieren werde. Die Zahl der ausländischen Touristenankünfte aus Lettland nach Indonesien hat sich im Zeitraum 2021-2022 verfünffacht. Die Wiedereröffnung des internationalen Tourismus in Indonesien, die Möglichkeit des elektronischen Ankunftsvisums und die Begeisterung der lettischen Öffentlichkeit, Bali zu besuchen, unterstützen die prognostizierte Zunahme der Besucher ausländischer Touristen aus diesem Land. Bei der Ausstellung förderte die indonesische Botschaft in Stockholm auch die indonesische Kultur durch die Zusammenarbeit mit Bagus Wereningen, einer indonesischen Gemeinschaft Kunstgruppe in Malmö, Schweden. Die Ausstellungsbesucher waren begeistert von den Darbietungen des Tandok-Tanzes aus Nord-Sumatra und des Enggang-Tanzes aus Ost-Kalimantan. Nicht nur Kultur, die indonesische Botschaft in Stockholm wirbt auf der Baltür 2023 in Zusammenarbeit mit einer Rösterei aus Lettland auch für indonesischen Kaffee. Das indonesische Outlet veranstaltete eine Kaffeeverkostung mit indonesischen Kaffeevarianten und Rigas Gailis oder Rising Rooster, einem Produkt der Rocket Bean Roastery mit Kaffeebohnen aus Sigarar Utang, West Java. Liebe Zuhörer, das war Diplomatie Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 9. Februar. Unser Programm Vergangenheit und Gegenwart beginnt mit dem historischen Ereignis am 9. Februar 1946, an dem der Indonesische Journalistenverein gegründet wurde. Der Indonesische Journalistenverein, bekannt als PVI, ist die erste Reporter Association in Indonesia. PVI wurde am 9. Februar 1946 in Surakarta in Sleben gerufen. PVI-Mitglieder sind Journalisten aus ganzen Orten Indonesiens. Die Errichtung dieser PVI-Organisation war der Beginn des Indonesiens Kampfes, Kolonialismus in Indonesien über Medien und Schriften zu bekämpfen. Im Jahr 1985 wurde der 9. Februar durch die Präsidentenverordnung Nummer 5 von 1985 offiziell als den Nationalen Journalistenvereintag Indonesiens festgesetzt. Wir kommen jetzt zum 9. Februar, dem Kavallerietag Indonesiens. Der Kavallerietag ist ein wichtiger nationaler Tag Indonesiens zur Feier des Grundes von der Kavallerie als besondere Truppen des Panzerkraftwagens von indonesischer Streitkräfte. Die Kavallerieeinheit von indonesischer Streitkräfte wurde am 9. Februar 1950 gegründet. Die Kavallerie ist ein Begriff, der am Anfang mit Bezug auf die besondere Reiterei war. Aber im Laufe der Zeit benutzt die Kampfkavallerie das Panzerkraftfahrzeug oder bekannt als Tank. Mit dem 9. Februar 1909 und 60 beendet unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart. Der Probeflug von Boeing 747. Die Boeing 747 wird bekannt als Jumbo Jet, das zweitgrößte Passagierflugzeug mit breitem Rumpf, nachdem das Flugzeug A380 am Ende des Oktober 2007 in Betrieb war. Der erste Probeflug von Boeing 747 befand sich am 9. Februar 1969. Dies war zu einer Geschichte für die Luftfahrtindustrie geworden, da dieses Jumbojet-Flugzeug bis jetzt stetig und von mehreren Ländern zu benutzen ist. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Ku tak bisa lupakan.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft führt ein Digitalisierungssystem für Umweltgenehmigungen ein. Gelesen von Nunung Nursia. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft, KLHK, hat ein Informationssystem für Umweltdokumente oder AMDALnet eingeführt. Das dient dazu, die Umweltgenehmigungsdienste in Indonesien zu beschleunigen. Die Umwelt- und Forstwirtschaftsministerin Siti Nurbaya Bakar sagte bei der Veröffentlichung von AMDALnet im Gebäude Manggalawana Bakti in Jakarta am Dienstag, den 7. Februar, dass mit der Einrichtung des Informationssystems für Umweltdokumente oder AMDALnet digitale Transformation des Umweltgenehmigungsprozesses realisiert werden kann. Sie sagte dazu weiter, dieser Innovationsdurchbruch sei eine Verfahrensrevolution für die Analyse der Umweltauswirkungen oder AMDAL und ein Meilenstein für die digitale Transformation des gesamten Umweltgenehmigungsprozesses in Indonesien. Mehrere Länder haben ein ähnliches System wie die Vereinigten Staaten und Südkorea. Laut Siti Nurbaya ist AMDALnet ein Teil eines größeren Umweltinformationssystems oder SILH. In SILH spielt AMDALnet eine Rolle als Anker, der verschiedene andere verwandte Informationssysteme integrieren wird, sodass die Rolle von AMDALnet beim Aufbau von weiteren SILH wichtig und strategisch ist. Darüber hinaus ist AMDALnet das Rückgrat der Umsetzung des Umweltverträglichkeitsprüfungssystems und der Umweltgenehmigung, was eine der Grundvoraussetzungen ist, die beim Herausgabeprozess von Geschäftsgenehmigungen erfüllt werden muss. Es gibt mindestens 7 Vorteile, die aus dem Informationssystem für Umweltdokumente oder AMDALnet erhalten werden können, unter anderem Erleichterung beim Prozess der Verwaltung von Umweltdokumenten für alle und bei der Erstellung von Umweltdokumenten, Beschleunigung des Prozesses zur Bewertung und Kontrolle von Umweltdokumenten und Erleichterung zur Verfolgung wichtiger Dokumente, Informationen und Daten, um den Prozess der Bewertungsaktivitäten und der Dokumentkontrolle zu unterstützen. Diese Vorteile unterstützen Entscheidungsträger bei der Feststellung der ökologischen Durchführbarkeit oder nicht für der Fähigkeit für einen Plan von Unternehmen oder einer Aktivität. AMDALnet gibt auch Erleichterung der öffentlichen Informationen oder Transparenz beim Prozess der Bewertung und Kontrolle verantwortungsvoller Umweltdokumente. Ruanda Agung Sugardiman, Generaldirektor für Forest Planologie für Umweltmanagement des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft, KLHK, sagte, dass das AMDALnet-System Gemeinde und Initiatoren sowohl privaten als auch Regierungsparteien ermögliche, schneller und genauer zu dienen und gleichzeitig die Umwelt angemessen zu erhalten. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Bagaimana bisa kau jatuh cinta dengannya? Bagaimana mungkin kau lebih memilih dia? Mengapa kini kau menghilang seketika? Mengapa kini kau berpaling bersamanya? Dulu kau bilang ku akhir penantian, dulu kau bilang ku akhir pencarian, dulu kau bilang akulah segalanya, semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya pergi memilihnya, kini nyatanya lihat kau bersamanya, kini nyatanya ku harus penuh luka, semua hanya janji. Yang tak punya arti. Bagaimana mungkin kau mempermainkan semua? Bagaimana bisa aku tak tahu segalanya? Ternyata ku salah telah mengiyakan semua.
Ternyata ku salah.
Ternyata ku salah selalu mudah percaya. Dulu kau bilang ku akhir penantian. Dulu kau bilang ku akhir pencarian. Dulu kau bilang akulah segalanya. Semua hanya janji. Semuanya terjadi.
Mengapa, oh mengapa?
Semua hanya janji yang tak punya arti.
Inusrum pendidikan program Bunda Baris Indonesia Wili Ihi Nendas Museum Pon Jakarta Fostelen. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Fotografie lieben und hier vor allem die ästhetische Fotografien mögen, könnte das Jakarta Museum oder kurz MOJA genannt Ihr nächstes tollsten Ziel werden. Das Museum, das 2018 in Jakarta eröffnet wurde, zeigt Räume mit einzigartigem farbenfrohen Hintergrund. Bei einem Besuch dort können Sie selbst kreativ werden mit Fotos, Videos und farbenfrohen Kunstwerken. Es gibt eine Vielzahl spannender Aktivitäten, die Sie während Ihres Besuchs unternehmen können. Darunter gehört Rollschuhlaufen, Malen und Minigolf. Musik.
Liebe Hörer bei einer Aktion werden Sie eingeladen, das Ausstellungsgelände mit Rollschuhen zu umrunden. Wenn Sie das Rollschuhlaufen nicht beherrschen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es gibt einen Griff, an dem Sie sich während des Rollschuhlaufens festhalten können. Für Fotos steht ein eher dunkler Raum zur Verfügung, der dennoch künstlerisch gestaltet ist. Oder Sie spielen mit Familie und Freunden Familie-Golf auf einem Minigolfplatz mit F-Löchern. Der Minigolfplatz ist auch umgeben von frohen Farben, der sich auch als Fotohintergrund eignet. Die letzte Station ist vor allem für Kinder geeignet. In diesem Raum dürfen die Wände mit Graffiti gestaltet werden. Da wohl stehen Pinseln und Farben und sogar Regenmäntel zur Verfügung, die die Kleidung vor Farbspritzer schützen sollen. Die Besucher des Jakarta Museum ist in zwei Gebäudekomplexen an unterschiedlichen Adressen zu finden und täglich von 11 bis 8 Uhr geöffnet. Die Eintrittskarten können nur online über die offizielle Website www.mojamuseum.com und direkt vor Ort erworben werden. Die Besucher, das war Wunderbares Indonesien mit Jakarta Museum. Auf Wiedersehen!
Itulah Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft kollaboriert mit der Botschaft der Republik Indonesiens in Neu-Delhi, sich an dem Event South Asia's Travel and Tourism Exchange oder SATE 2023 zu beteiligen. Diese Veranstaltung findet vom 9. bis 11. Februar 2023 in India Expo Mart, Greater Noida, Neu-Delhi, Indien statt. Indonesian Teilnahme an dieser größten Tourismusmesse in Südasien ist eine Mühe, die Existenz des indonesischen Tourismus im südasiatischen Gebiet zu halten, sowie die Besucherzahl von Touristen aus Indien nach Indonesien zu steigern. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno erklärte, dass die Besuchsanzahl von indischen Touristen nach der Pandemie den positiven Trend wieder zeigt. Dies liegt daran, dass Indien zu den 5 größten Ländern mit den meisten ausländischen Touristen in Indonesien gehört und auf der 2. Position in Bali nach Australien in 2022 lag. Die Steigerung der ausländischen Besucherzahl ergänzt den Prozentsatz der Unterkünfte, die automatisch mehr Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen sowie neue und hochwertige Arbeitsplätze hervorzubringen. Auf der Marke Wonderful Indonesia werden gewählte 43 Geschäftsleute im Tourismusbereich an der Tourismusmesse teilnehmen, mehrere interessante Reisepakete anzubieten. Es gibt Reiseagenturen, Hotels und Touristenattraktionen. 5 Destinationen mit Superpriorität sind unter anderem Borobudur Temple, Tobaze, Mandalika, Labuan Bajo und Likupang. Diese werden auf dieser Ausstellung vorgestellt. Allerdings ist Bali noch zum Lieblingsreiseziel von indischen Touristen geworden. Bei dieser Messe haben wir Abschnitte für den indischen Markt hervor, nämlich Hochzeit, Flitterwochen, Familie und Meetings, Initiative, Travel, Conventions and Exhibitions oder Miche, die eigentlich zum vorrangigen Abschnitt für den indischen Markt geworden sind. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft bemüht sich auch mit anderen Märkten, die ein Potenzial bewertet werden, zu adaptieren. Deswegen präsentiert der Pavillon Indonesiens in diesem Jahr Luxuszonen für die B2B-Transaktion, die im Luxusabschnitt fokussiert. Diese Zonen werden von 7 Geschäftsleuten, nämlich Hotel, Resort oder Villa besetzt, die das Luxuseigentum mit einzigartigem und authentischem Erlebnis anbieten. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Stellvertreter für Marketing vom Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft, Nimade Ayu Martini, ergänzt, dass SATE zur ersten Teilnahme von Wonderful Indonesia beim Programm Travel Exchange ins Ausland im Jahr 2023 geworden sei. Dieses Event hat das Ziel, Verkäufer aus Indonesien mit Käufern aus Indien zu verbinden, sowie aktuelle Informationen über den indonesischen Tourismus einschließlich der gültigen Richtlinie weiterzuleiten. Hauptsächlich ist Bali zurzeit zum Lieblingsreiseziel von indischen Touristen im Abschnitt der Flitterwochen und Hochzeit geworden. Entsprechend stiegen das wirtschaftliche Wachstum Indiens sowie den Touristenanzahl zu 3,9% im Jahr 2022. Das war unser Programm Dies und Das.
Bagaikan sinar.
Voice of Indonesia.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Voice of Indonesia. Diesmal werde ich in der Sahania Ihnen ein Lied von einer Diva Indonesiens, Titi DJ, vorstellen. Titi Dwi Jayanti, oder bekannt als Titi DJ, fing ihre Karriere in der indonesischen Musikszene seit dem 1984 an. Obwohl viele veröffentlichte von Titi Albums von Indra Lesmana viel beeinflussen, wurde die Erstellung des im 1995 veröffentlichten Albums Bintang Bintang oder auf Deutsch Sterne nicht mehr von Indra Lesmana vermittelt. Dies brachte das Album von Titi anders im Vergleich mit vorherigen Alben ein. Als Ersatz bezogen Erwin Gutawa, Andi Ayunir und Adi Adrian in diesem Album ein. Das Lied Bintang-Bintang oder Sterne ist two hits von diesem Album geworden. Auf dieser Musikbearbeitung machte Titi DJ mit Ander Titi nicht mehr ledig war, sodass wird die Fröhlichkeit und ihre Stimmung auf diesem Lied empfunden. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Bintang-Bintang oder Sterne gesungen von Titi DJ. Gute Unterhaltung!
Katakanlah pada yang bersinar, hai
Voice of Indonesia.